Herzlich willkommen, liebe Community, bei 2 zu Tisch, dem Podcast rund um Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Hier spricht wieder Luise Höpfner aus Frankfurt und heute sind wir in Köln. Wir sind bei Markus Wessel in der Wohnung. Markus, du bist ehemaliger Gastronom. Jetzt bist du Coach, da kannst du gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, nur dass unsere Community schon mal weiß, mit wem wir es heute zu tun haben. Kurze Frage zu deinem Podcast, den du auch betreibst, die Küchenherde. Mhm. Wie kamst du auf den Namen?
Also erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich in eurem Podcast sein darf, weil ich hatte es gerade im Eingang schon mal erklärt, euer Podcast ist mega hochwertig oder macht einen mega hochwertigen Eindruck. Ihr bringt immer einmal im Monat eine Folge raus und man sitzt immer schon ungefähr eine Woche vorher, freut man sich auf diese Podcast-Folge, nicht nur, weil immer super Interviewgäste mit dabei sind, sondern auch, weil die Interviews immer sehr schön geführt sind. Und ja, und jetzt gucke ich und jetzt bin ich selber in dem Podcast. Ja, so also ich freue mich mega. Schön, danke schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne.
Nochmal deine Frage, bitte.
Ja, genau. Also du hast ja auch nicht nur ein Online-Coaching, das du anbietest für Gastronominnen und Gastronomen, sondern auch einen Podcast, so wie wir. Deswegen ist es heute der Podcast im Podcast. Und dein Podcast heißt Küchenherde. Mhm. Wo kommt dieses Naming her? Gibt es da irgendwie ein Storytelling zu? Weil Herde heißt ja schon irgendwie, viele Menschen wollen das Gleiche, aber wahrscheinlich kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, möchtest du die ganze Geschichte hören?
In Kurzversion, wenn es
okay.
geht.
Okay, oh, das Markus kurz fassen. Na gut, ich versuch's. Okay, der Name selbst, der ist in Australien entstanden. Und zwar habe ich mich entschieden, meinen Job aufzugeben, weil ich das größere Warum, was dahinter stehen sollte, konnte ich nicht mehr erkennen. Also ich habe irgendwann.
Welcher Job war das, wenn ich fragen darf?
Ich war Bereichsleiter beim Caterer und hatte eigentlich auch viel Verantwortung. Also 60 Betriebe, 1100 Mitarbeiter, das war schon ein cooler Job und verantwortungsvoll und hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe später herausgefunden, mein Warum dahinter, das war eigentlich nur Geld und Karriere. Und das kann es ja eigentlich so nicht sein. Und dann haben meine Freundin und ich den Entschluss gefasst, okay, wir kündigen jetzt, wir brauchen ein Warum hinter dem, was wir tun. Und wir machen jetzt unsere Weltreise, die wir eigentlich schon seit 8 Jahren machen wollen. Und dann sind wir beide auf Weltreise gegangen und waren dann irgendwann im Wohnmobil in Australien unterwegs, sind durchs Outback, standen fast neben dem Ayers Rock. Und wir waren so clever und sind im australischen Winter sind wir nach Australien gefahren und haben dort eine Campingtour gemacht. Aber wir haben nicht daran gedacht, dass es dann im Winter, im australischen Winter, dann nachts auch 0 Grad hat. Und die Wände in so einem Wohnmobil, die sind mega dünn. Also wir haben uns mit 4 Decken immer zudecken müssen.
Zu mehr kuscheln.
Ja. Ja, auf jeden Fall war nicht ganz so tragisch. Auf jeden Fall konnte ich irgendwann eine Nacht nicht schlafen und war dann sehr lange wach. Und dann kam die Idee der Küchenherde. Weil ich halt mehr wollte. Ich wollte ein großes Warum dahinter und dann ist mir eingefallen, wie ich das, was ich machen möchte, umsetzen kann. Also die Küchenherde. Der Name selbst später, der ist erst in Australien an der Ostküste entstanden. Da hat meine Freundin zwischendurch neben mir auf dem Beifahrersitz gerufen, Küchenherde! Küchenherde, das ist es, das muss es sein. Und nee, wir hatten uns an dem 2-3 Tage schon davor über diesen Namen unterhalten oder wie es heißen könnte. Mhm. Weil wir schon Logo-Entwürfe vom Designer zugeschickt bekommen haben. Die gefielen uns irgendwie alle nicht. Entschuldigung, Tanja, an der Stelle, falls du das hier hörst. Im ersten Moment gefiel es uns nicht. Aber dann später mit Küchenherde, in Kombination mit Küchenherde, gefiel uns das halt mega, mega cool. Also erstmal Stille im Wohnmobil. Und dann haben wir beide gesagt, das ist es. Also die Küchenherde, der Name, der stammt nicht von mir. Und ich musste den für teuer Geld meiner Freundin abkaufen.
Sehr cool. Aber ihr seid noch zusammen.
Ja.
Sehr
ja,
gut.
Ja.
Schöne Grüße an der Stelle.
Danke.
Dann erzähl doch mal ein bisschen was einfach noch zu dir als Person. Wer bist du? Was machst du?
Ich bin Markus. Ich wohne hier in Köln. Ich bin zarte 36 Jahre alt und ich bin Online-Coach. Online-Gastro-Coach würde ich mich nennen, aber da sage ich gleich noch mal ein bisschen was näher zu. Ich spiele gerne Handball. Ich spiele hier beim 1. FC in der Handballabteilung. Ich gehe gerne hier in Köln, bin ich sehr, sehr gerne unterwegs, jetzt kürzlich erst noch am 11.11. haben wir eine kleine Feier hier gemacht und lebe das typische Kölner Stadtleben und genieße das, ja.
Genau. Alaaf.
Kölner Alaaf.
Bist du Karnevalist?
Leidenschaftlich, aber auch eingebürgert, weil ursprünglich komme ich aus dem Sauerland, also ursprünglich bin ich in Hessen geboren, in Frankfurt am Main, bin dann nach einem Jahr ins Sauerland gewechselt, mit meiner Mama rübergezogen in das Restaurant von meiner Oma. Dort bin ich dann auch so ein bisschen aufgewachsen. Also die Gastronomie war immer ein Thema für mich. Und ja, bin ich in der Gastronomie groß geworden und im Sauerland. Und dann irgendwann habe ich meine Freundin hier in Köln kennengelernt. Und dann bin ich ein integrierter Karnevalist, sagen wir es mal so.
Dein Podcast, Küchenherde. Wieso, also ich meine, die Frage kann ich mir natürlich auch stellen, aber ich stelle sie jetzt dir. Wieso kamst du auf das Medium Podcast? Warum Podcast?
Ja, nachdem die Idee gereift ist, sich selbstständig zu machen, mit der Küchenherde ins Coaching reinzugehen, ins Online-Coaching reinzugehen, war es für mich wichtig, weil damals fing das gerade an mit der Überschwemmung, dass halt dieser Begriff Coaching
kann jeder machen, irgendwie.
Mega überschwemmt. Total krass, ja, genau, ja, genau. Und ich wollte mich gerne absetzen. Ich wollte gerne ein Medium haben, wo ich einmal Mehrwert vermitteln kann, meine Erfahrungen teilen kann, Hacks teilen kann, wie ich den Menschen da draußen, den Gastronomen und Hoteliers zeigen kann, wie man manche Dinge anwendbar macht. Und natürlich war es auch für mich ein Grund, weil man die Chance hat, mega Reichweite zu erreichen, weil grundsätzlich kann ich jeden Deutschsprachigen damit erreichen. Also knapp 85 Millionen oder 84 Millionen in Deutschland und Quatsch, ich will ja nur 2,5 Millionen Gastronomen erreichen. Nein, alle dürfen meinen Podcast hören, aber ich habe halt eine mega Reichweite und kann meine Expertise herausstellen. Also man kann Vertrauen zu mir gewinnen und das war mir halt mega wichtig.
Mhm. Was sind so die Schwerpunktthemen, würdest du sagen?
Die Schwerpunktthemen sind die junge Generation, weil ich glaube, dass das eine mega Herausforderung ist für den Gastronomen, sich auf die junge Generation, die jetzt schon ein bisschen anders ist, egal ob man die Generation Y oder die neue Generation Z nimmt, die haben ja alle so ihre unterschiedlichen Merkmale und darauf muss man erstmal eingehen. Früher war es ja dann noch ganz einfach, da wurde das gemacht, was gesagt worden ist und heute ist es halt wichtig, dass man auf die Menschen mit eingeht und ich glaube, Menschen ist ein ganz, ganz großes Thema und Schwerpunktthema für mich in meinem Podcast und dass man halt Dinge aus der Erfahrung heraus, die sich bei mir in der Erfahrung als gut ja, bewahrheitet haben, für gut, die ich für gut befunden habe damals, dass ich die versuche, anwendbar in einem Podcast weiterzugeben. Das sind so, Digitalisierung ist auch ein ganz wichtiges Thema. Oder wie sieht es in der Zukunft aus? Was sagen andere? Wie sieht es in der Zukunft in der Gastronomie aus? Was passiert da mit uns? Was kann mit uns passieren, wenn wir den Weg A oder den Weg B einschlagen? Mhm. Das sind so die Themen, die ja, ich in meinem Podcast veröffentliche.
Trittst du da auch mal in Interaktion mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern über Social Media zum Beispiel? Oder bist du eher dann stiller Beobachter, wenn sich da Sachen auftun wie Diskussionen mit Kommentaren?
Ich gehe auch in die Diskussion. Ich hatte jetzt vor kurzem, muss ich wirklich sagen, das finde ich dann auch immer sehr schade, ein schönes Podcast-Interview und es hat sehr viel Spaß gemacht und dort wird sehr viel Mehrwert für den Gastronomen vermittelt. Also mit der jungen Frau, mit der ich das Podcast-Interview hatte, die helfen einfach mit ihrer Institution, langsam, Markus, helfen sie den Menschen in unserer Branche und tun Gutes für die Arbeitnehmer, sowohl für die Arbeitgeber, also für beide Parteien. Die wollen was Gutes. Da passieren Fehler. Und dann gab es, einen Shitstorm will ich es nicht nennen, aber da gab es schon negative Kommentare in den sozialen Medien. Und das finde ich dann halt immer schade, dass wir in den sozialen Medien, ist, glaube ich, ganz krass bei Gastronomen oder bei uns in der ganzen Branche, dass man da eher aufeinander rumhackt und die Fehler sucht, anstatt zu sagen, alles klar, das war nicht gut von euch, macht da besser. Ne?
Ja, weil es so anonym ist, ja. Man muss sich nicht genau in die Augen gucken und sich tatsächlich konstruktive Kritik geben, sondern kann einfach draufhauen. Genau. Macht das was mit dir?
Traurig.
Ja?
Ja. Als ich mich dann für diesen Weg entschieden habe, habe ich dann auch gesagt, soziale Medien, das ist mein Medium, darüber muss ich auch Reichweite generieren, da kann ich viele Gastronomen erreichen. Ich habe dann ganz viele Gruppen, bin ich beigetreten, Köchegruppen, Selbstständigengruppen, Gastrogruppen und da habe ich dann auch viel gelesen, viel mitgekriegt und mir war das vorher gar nicht so bewusst, ja, wie krass es da abgeht. Eine kleine Geschichte mit einem Azubi, der hat sich Mühe gegeben, erste Layer, wusste es noch nicht besser, hat eine Käseplatte mit ein paar Sachen gemacht, die man nicht so macht und da war Obst und ein bisschen Dekoration mit bei, die man vielleicht nicht auf die Käseplatte tut, aber anstatt zu sagen, hey, da hast du eine gute Idee gehabt, aber das und das könntest du vielleicht beim nächsten Mal anders machen, haben die auf den rumgehackt, also ein richtiger Shitstorm und das finde ich, ist sehr, sehr oft in unseren, Wahnsinn, ja, sozialen Medien. Gerade bei uns in der Gastronomie-Hotellerie.
Ja.
Dein Coaching, was sind so die großen Herausforderungen, sag mal, mit denen du da täglich zu tun hast?
Ich würde jetzt eigentlich sagen, zu 90-95% ist es die Herausforderung Fachkräftemangel. Also es ist ganz oft die Situation, dass jemand auf mich zukommt, hey Markus, ich habe jetzt schon sonntags den Ruhetag oder montags den Ruhetag und ich kann meine Schichten nicht mehr besetzen, außer ich muss die 12, 14, 15 Stunden arbeiten lassen und ich denke jetzt gerade darüber nach, noch einen weiteren Ruhetag zu machen. Aber da habe ich auch mega Umsatzeinbuße und ich weiß nicht, ob ich das gepackt kriege, und das sind so die größten Herausforderungen. Und da ist oft eine Situation, wo ich dann auch merke, dass das, was ich tue, sehr, sehr wichtig ist. In vielen Situationen hat man mir dann erklärt, dass schon ein Berater da gewesen ist, ein Gastroberater. Und der Berater war dann möglicherweise auch schon vor Ort und hat sich die Situation angeguckt und hat vermutlich mit seinen Inhalten, also der hat ja auch eine Expertise, also der weiß ja, was er tut, der macht es ja auch richtig, also der sieht, wenn irgendwo was nicht gut läuft und gibt dann einen vernünftigen Tipp, und ja, aber dann ist sehr viel Unruhe im Betrieb, weil da ist jemand externer und danach wird irgendwas verändert und dann, man schürt halt ganz große Ängste, gerade bei den Mitarbeitern, und das ist halt der Ansatz, den ich ganz stark versuche zu vermeiden und im Hintergrund versuche zu bleiben. Und meistens ist es dann wirklich so, der Berater ist dann eine Woche da, dann setzen sich alle vor den Beamer oder vor den Fernseher, dann wird eine Präsentation geöffnet, dann kommen ganz viele Fotos von Kartoffeln oder irgendwas, was nicht richtig läuft. Also
noch verwirrter als vorher.
Also alle kriegen irgendwo einen mit dem Knüppel und sind danach gefrustet und haben ein schlechtes Gefühl. Und obwohl die Tipps vielleicht gut sind von dem Berater, ja, und das erlebe ich halt ganz, ganz oft, und ich glaube, Beratung ist gut, aber man muss anders an die Menschen rangehen.
Also bist du sozusagen heimlich mit demjenigen in Kontakt und der versucht es dann weiterzutragen an seine Mitarbeiter? Kann man das so sehen?
Ja, so würde ich das, glaube ich, schon sehen. Es muss nicht heimlich sein, man kann das ja auch dann im Team sagen, aber ich sage dem Gastronomen oder dem Hotelier, mit dem ich dann ins Coaching gehe, sage ich, hör mal zu, das, was wir jetzt besprechen, das, was wir jetzt hier machen, das ist am Ende des Tages, ist das zu 100% deins. Du kannst damit machen, was du möchtest, und du kannst mit deinen Mitarbeitern zusammen in die Umsetzung gehen, oder du kannst sagen, hey Leute, ich hätte die und die Idee, was meint ihr, wie seht ihr das? Also, dass man etwas subtiler an diese ganze Sache herangeht und nicht mit der Keule kommt. Und das ist mir immer ganz wichtig, und ich stehe da diskret im Hintergrund und bringe keine Unruhe in diese ganze schon sehr angespannte Situation. Mhm. Das ist mir wichtig.
Und gibt es da irgendwie so einen Spannungsbogen? Wie läuft das ab, so ein Coaching bei dir? Wie kann man sich das ungefähr vorstellen, sag ich mal so in 4, 5 Steps?
Ja, also die Herausforderung von gerade als Beispiel, dann geht der Interessent, sage ich jetzt mal, der geht auf meine Homepage, schaut in meinen Terminkalender, dort kann er sich erstmal für ein 30-minütiges kostenloses Gespräch kann er sich bei mir eintragen, hat dann die Termine und dann telefonieren wir zusammen. Dort meistens weiß der Gastronom oder der Hotelier schon ganz genau, welche Herausforderungen bei ihm den größten Schmerz auslöst. Und dann sprechen wir darüber und versuchen dann schon innerhalb dieser 30 Minuten, ich stelle dann einige Fragen, und innerhalb dieser 30 Minuten versuchen wir dann schon eine Lösung oder Ansätze für eine Lösung, die er direkt schon mit in die Anwendung gehen kann. Also versuchen wir es schon zu lösen und ihn in die Anwendung zu bringen, in die Umsetzung. Und wenn das nicht genügt, wenn die Herausforderung zu groß ist oder die Rahmenbedingungen noch nicht so passen, dann geht's halt weiter. Dann machen wir weitere Termine. Dann geht's in den meisten Fällen in ein Online-Coaching, dass wir dann über eine Plattform wie Zoom oder Skype oder auch nur Telefon, das ist auch möglich, dass wir dann weiter in Kontakt treten und dann ein Online-Coaching machen und dann weiter über diese Herausforderung sprechen. Und da halt, wie ich gerade schon gesagt habe, das wichtigste Thema, dass man nicht in die Beratung geht, aber auch nicht ins Coaching. Also das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil ich finde, wenn man nur Coaching macht, dann dauert es oft viel zu lange. Man benötigt sehr viel Zeit, weil man ja mit sehr vielen Fragen, wenn man diese ganze Geschichte ganzheitlich betrachtet, mit ganz vielen Fragen, versucht man, ihn selbst zu einer Lösung zu kriegen. Mhm. Und bei der Beratung geht man mit dem Knüppel hin und sagt, hier, mach so und so und so und so. Und ich finde, so eine gesunde Mischung kostet nicht so viel Zeit, ist viel effizienter, und der Gastronom hat nicht so viel Zeit, um ein ausführliches Coaching zu machen.
Mhm. Bist du irgendwie gelernter Coach oder bist du Autodidakt?
Ich bin Autodidakt. Ich würde sagen, also auf der Weltreise habe ich mir das ja zum Ziel gesetzt. Ich habe dann, weil ich auf der Weltreise keine Ausbildung in der Art machen konnte, habe ich viele, viele Bücher gelesen, Coaching-Bücher, Goodbye McKinsey und Co. und all so ein Krams und habe mir das Wissen angeeignet. Meine Freundin ist auch Coach und dann habe ich im Februar eine Ausbildung geplant gehabt, jetzt dieses Jahr, habe die dann verschoben wegen Arbeit. Also ich kam nicht aus der Küchenherde raus. Und so habe ich das jetzt auf 2020 verschoben. Aber ich sehe mich auch selbst, wenn ich diese Ausbildung nachschiebe, sehe ich mich nicht als hundertprozentigen Coach. Mhm. Weil ich halt dieses Beratende und dieses Coaching mischen möchte, um effizient zu bleiben, aber trotzdem nicht mit der Keule zu kommen. Mhm. Genau.
Wenn ich jetzt mir vorstelle, ich möchte das gerne machen oder ich merke, bei mir im Unternehmen läuft was nicht, wie erkenne ich denn, ob du jetzt kein Trittbrettfahrer bist oder ob du guter Coach bist, das finde ich mal relativ schwierig bei den ganzen Angeboten, die es da draußen in dem großen World Wide Web vor allem gibt.
Ja, der Coaching-Dschungel. Also das war mir damals, muss ich sagen, noch gar nicht so bewusst, wie extrem das ist. Ich habe zwar schon gemerkt, diese Coaching-Welle, die fängt langsam an, aber es ist ja viel, viel massiver geworden. Gerade so jetzt 2019, richtig krass. Ich finde das nicht gut und mega überlaufen. Und die meisten Gastronomen oder Hoteliers, wenn sie Hilfe brauchen und auch Hilfe suchen, dann wissen sie meistens nicht, ist das nur gut gemacht oder ist das wirklich ein gutes Angebot? Also die können meistens sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Und es gibt viele junge Leute da draußen, die im Internet das schnelle Geld verdienen wollen und haben sich theoretisches Wissen durch Bücher, Seminare und so weiter angesammelt. Und jetzt werde ich wieder nervös, also wenn ich da fotografiert werde.
Dein Vorteil ist, dass du praxisnah bist, weil du eigentlich Gastronom bist.
Ja, diese Mischung, finde ich, macht es aus, weil ich viel in der Anwendung schon selbst gemacht habe, selbst damals mich von der Pike auf hochgearbeitet habe. Also ich habe damals als Koch angefangen, bin dann irgendwann Betriebsleiter, Regionalleiter und Bereichsleiter geworden. Also ich kenne alle Ebenen dazwischen und weiß, wie es in der Anwendung und wie es im Management ist. In der Praxis und durch dieses theoretische Wissen, was ich mir jetzt noch zusätzlich angeeignet habe, kann ich halt beides kombinieren. Und im Internet sind halt viele unterwegs, die halt nur dieses, in Anführungsstrichen, nur dieses theoretische Wissen haben, aber das noch nie in der Anwendung wirklich praxisnah gemacht haben. Und ich glaube, wenn man jetzt Gastronom oder Hotelier ist und schauen möchte, wie man die Spreu vom Weizen trennt, sagt man das so? Ja, ne? Genau. dann sollte man wirklich, wenn man da Angebot A, B, C hat, sollte man wirklich recherchieren und schauen, haben die vernünftige Bewertungen? Gibt es da Rezensionen oder schon Erfolgsgeschichten, die darauf hinweisen, dass das ein gutes Angebot sein könnte, was man auch in der Praxis anwenden kann? Sind die vielleicht branchenerfahren? Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man da sich jemanden sucht, der weiß, wie es in der Gastro abläuft, weil da läuft es anders ab als in anderen Branchen. Und bieten die über ihr Angebot selbst, bieten die noch etwas darüber hinaus an, wie zum Beispiel, wie ihr es macht mit dem Podcast oder einen Blog schreiben oder so, kostenloses Wissen, was mir weiterhilft, was zusätzlich angeboten wird. Und was mal jemand bei mir gemacht hat, das fand ich eine ganz gute Erkenntnis und was ich jetzt auch als Tipp mit weitergeben würde, einfach mal anschreiben, eine E-Mail oder bei Facebook eine Nachricht schreiben und eine spezifische Frage stellen zu der Herausforderung, die man gerade hat. Dann gibt es nämlich die Möglichkeit, dass zwei Antworten zurückkommen. Entweder Antwort 1, wenn du dir das Angebot kaufst oder wenn du dir dieses Angebot zulegst und kaufst, da ist die Lösung drin enthalten. Antwort A oder Antwort B, dass man wirklich spezifisch auf diese Frage eingeht und sagt, hey, ich möchte dir wirklich helfen, das liest, kann man ja meistens wirklich lesen, ob der am Ende der Leitung es wirklich aufrichtig mit einem meint oder nicht. Ja, und das sind so die Tipps, um die Spreu vom Weizen zu trennen, meiner Meinung nach.
Und kannst du ein bisschen sagen, was so ein Coaching bei dir kostet, um mal auf harte Fakten zu gehen?
Ja, also ich biete ja nicht nur dieses Coaching selbst an, also wie gesagt, diese ersten 30 Minuten zum Kennenlernen, dass man so ein bisschen locker miteinander wird, man merkt dann ja auch direkt, kann ich mit dem weiterarbeiten, ist der mir sympathisch oder kann ich nicht. Und deswegen finde ich so ein kostenloses Gespräch vorher, finde ich immer ganz sinnvoll. Und dann habe ich natürlich noch die Angebote, auf die ich dann auch manchmal ausweiche, dass ich sage, hör mal zu, du hast jetzt gerade dieses Problem, nimm am besten diesen Online-Kurs und versuch mit dem Online-Kurs und mit der Begleitung mit mir in die Richtung zu gehen, weil das dein Problem am effizientesten löst. Oder dass ich halt sage, wir bleiben im Coaching selbst. Und ja, aber es kostet ja Spaß. Also der erste Online-Kurs, den ich auf den Markt gebracht habe, die erste Version 1.0, der hatte 299 € gekostet. Der nächste, der wird jetzt deutlich teurer. Die Preiskalkulation habe ich noch nicht fertig, aber der wird wirklich etwas teurer, weil die Inhalte mehr geworden sind. Die Dokumente, die damit bei sind, es gibt halt viele PDF-Dateien, viele Handwerkszeug, was der Gastronom direkt nutzen kann. Und dann sagt der, muss der jetzt keine 2 Tage Seminar besuchen, sondern kann seine Lösung gerade mal mit 15 Minuten pro Tag kann er die lösen. Und da bin ich halt sehr fokussiert drauf. Und das ist so ein 5-Wochen-Programm. Und das wird im Rahmen zwischen 800-900 € wird das wahrscheinlich kosten. Aber die Kalkulation ist, wie gesagt, noch nicht fertig. Und der Mehrwert ist halt mega. Wenn ich danach keinen Fachkräftemangel mehr habe und die richtigen Leute anziehe, nicht nur irgendwelche Leute, sondern die richtigen Leute anziehe für meinen Betrieb, da ist der Mehrwert halt mega. Und dafür ist es ein Spottpreis. Mhm.
Und würdest du sagen, dass du die Arbeit mit nach Hause nimmst? Du hast jetzt schon gesagt, deine Freundin ist auch Coach. Coacht ihr euch dann gegenseitig abends noch oder wie kann man sich das vorstellen?
Also eigentlich ist unser Leben jetzt seit einem Jahr, da kann ich für uns beide sprechen, ist eigentlich die Arbeit. Also wir sind thematisch eigentlich immer dabei und wir sind aber auch mit Herz mit bei. Das ist so, du stehst morgens um 6 Uhr ohne Wecker auf und freust dich an Laptop zu gehen. Frühstücken zwischendurch ist ein Störfaktor, weil du wieder zurück willst. Und es ist eigentlich allgegenwärtig. Es ist allgegenwärtig als Thema. Sporteinheiten sind Störfaktor, wenn ich jetzt zum Handball muss zum Beispiel, weil dann bin ich weit weg von meinem Laptop, zum Beispiel.
Und bei du brauchst einen kleinen Ausgleich, brauchst du ja bestimmt schon, oder? Ist das so dein Ausgleich, ja, der Sport?
Das ist schon ganz wichtig für mich auch, sonst merke ich, wie ich mich unwohl fühle. Wenn ich mich unwohl fühle, dann bin ich unzufrieden und dann kann ich nicht so gute Leistung abrufen. Das ist schon wichtig. Aber bei uns beiden ist es schon ein Thema, was uns eigentlich 24 Stunden begleitet. Aber mit Freude, mit Freude.
Wir haben uns ein paar Podcasts von dir angehört. Da geht es in einem auf ganz, ganz softe Skills ein, wie deine zum Beispiel die 4 Mitarbeitertypen. Mhm. Der eine mag mehr Geschenke, der andere möchte mehr Zeit von seiner Führungskraft und so weiter. Und dann gab es einen anderen, da gehst du auf fast dystopische Gedanken ein, dass Maschinen die Jobs der Menschen übernehmen werden irgendwann. Mhm. Und wir wollten mal von dir wissen, wie stark das eine oder das andere dann überwiegen wird als in der Gastro als klassisches People-Business.
Ja.
Und wie wichtig werden diese Soft Skills sozusagen dann auch, wenn Maschinen unsere Arbeit übernehmen?
Ich glaube, wichtiger denn je, weil wir in der Gastronomie ein sehr menschengeprägtes Gewerbe sind. Gastronomie, Hotellerie, die vergesse ich immer. Ich hoffe, das nimmt mir keiner übel. Aber wir sind sehr menschengeprägt. Und ich glaube einfach, dass egal, ob man künstliche Intelligenz, Robotics, Automatisierung, Digitalisierung, egal, was da jetzt alles auf uns zurollt, das sind alles Variablen, die uns in der Gastronomie beeinflussen werden und in der Hotellerie. Aber ich glaube, die sind nur zur Unterstützung da oder wir sollten das als Unterstützung sehen, die uns helfen, noch bessere Dienstleistungen an den Mann zu bringen, weil wir sind ja egal, ob wir in der Küche arbeiten oder vorne an der Front arbeiten, wir sind ja immer dafür da, Menschen einen schönen Lebensmoment zu ermöglichen, egal ob es das Essen ist, im Hotel eine schöne Zeit zu haben und diese Herzlichkeit zu Dienst leisten und da können wir keine Roboter gebrauchen, die können das nicht. Zumindest noch nicht. Und ich glaube, wir Menschen würden das jetzt auch nicht unbedingt von einem Roboter uns wünschen. Und ich glaube, das ist einfach nur eine Unterstützung. Und diese Menschentypen, die du gerade angesprochen hast, das ist halt für uns in der Führung ganz, ganz wichtig. In der Menschenführung ist es ganz wichtig, dass man auf die unterschiedlichen Menschentypen eingeht, auf die unterschiedlichen Sprachen der Menschen. Weil es gibt nicht nur unterschiedliche Menschentypen, das ist so konfus, wir sind so verrückt, wir Menschen. Wir brauchen halt alle etwas Unterschiedliches und ich finde es ganz wichtig, dass man in der Menschenführung, egal ob als Küchenchef oder Restaurantleitung, dass man darauf eingeht und sich da einmal bildet, das Wissen aneignet und später auch dann in die Umsetzung geht, und es dann auch versucht anzuwenden und auch da lernen wir etwas Neues, wenn wir mit den Menschen versuchen, richtig umzugehen und dann aber auch vernünftig mit Fehlern umgehen, dass wir dann sagen, okay, ich mache jetzt gerade was Neues, ich versuche anders auf die Menschen einzugehen. Wenn ich jetzt mal was falsch mache, Leute, gebt mir ein Feedback, wie seht ihr das, dass wir da einfach offener mit sind.
Das ist ein schönes Thema, vor allem auch zu deiner Vergangenheit. Du hast ja in verschiedenen Küchen auch gearbeitet. Wie weit wurde das Klischee des schreienden Küchenchefs dort bedient? Gibt es das noch?
Ja, also ich glaube, es gibt noch einige, die einen robusten Ton, ruppigen Ton und auch in der Küche schreien oder das Pfannen fliegen. Bei mir flogen früher auch Pfannen. Also nicht bei mir in den Küchen, sondern als ich in der Ausbildung war. Huh, da habe ich die Kurve gerade noch gekriegt. Nein, aber ich glaube.
Gleich der Shitstorm wieder auf Facebook.
Ich glaube, es geht aber schon in die richtige Richtung, also in eine andere Richtung. Jetzt, wo viele junge Gastronomen mit dazu stoßen und viele junge Hoteliers, geht es in eine andere Richtung, weil die verstanden haben, dass man so keine Leute mehr führt, dass man so keine Chance hat, mehr Leute zu führen. Und ich glaube, dass es damals und auch das, wo es heute noch ist, dass es viel aus einer Unsicherheit herauskommt, weil dieses Thema Führen, Küchenchef, nehmen wir den Küchenchef, das ist so komplex, diese unterschiedlichen Menschentypen, was wir gerade gesagt haben, oder diese unterschiedlichen Dinge, die Menschen brauchen, die man ihnen geben sollte, das sind ja Soft Skills, die muss ich erstmal erlernen und die kann ich normalerweise, wenn ich in so eine Führungsposition rutsche, nicht auf Anhieb. Das ist meiner Meinung nach, ist das wie ein eigener Beruf, den man einmal erlernen sollte. Bei uns in der Gastro, finde ich, sollte es übrigens Pflicht sein, so einen Beruf zu erlernen, also Leader zu werden. Und bei uns ist es dann ja, wenn wir beim Küchenchef bleiben, da ist derjenige damals und oftmals auch heute leider noch, der am besten kochen konnte, der das Fachliche am besten drauf hatte, der ist dann in die Position des Küchenchefs gerutscht. Und das sollte man meiner Meinung nach nicht machen. Man sollte echt darauf achten, dass es ein Leader ist, der Menschen führen kann und nicht einfach
kann nicht
nur
jeder, ne?
Das, ja, das ist tatsächlich so. Und wenn ich halt merke, mein Küchenchef, der rockt's nicht, der ist kein Leader, der macht zwar leckeres Essen, dann teile ich vielleicht die Position oder lass mir irgendwas anderes einfallen, dass ich so jemanden nicht auf die Menschen loslasse, jetzt böse gesagt, aber jeder kennt solche Situationen. Mhm. Das treibt nämlich die Menschen aus unserer Branche heraus. Das verscheucht die Leute und die gehen dann mit einem schlechten Gefühl aus unserer Branche raus, suchen sich einen Job dann irgendwo bei Rewe oder bei Edeka und sind froh, dass sie weg sind. Aber die tragen dieses negative Gefühl, das ist ja nicht das Schlimmste, auch nach außen an ihr Umfeld. Ja, und das ist ja dieses Mega-Paradoxon. Die Menschen, die wollen uns eigentlich alle, ja, steigende Umsätze seit Jahren, steigende Beschäftigungszahlen seit Jahren, aber die Ausbildungszahlen, die gehen seit Jahren runter. Bis vor 10 Jahren hatten wir, wir haben es einmal halbiert. Wir haben jetzt nur noch 50.000 Auszubildende in ganz Deutschland und vor 10 Jahren waren es noch an die 100.000 und ja, das passt doch nicht zusammen. Wir müssen ja irgendwo gerade ganz gehörig was falsch machen. Naja, das ist das auf jeden Fall, was ich meine, dass wir zu viele Menschen mit schlechten Gefühlen weglassen, rauslassen.
Und gibt es da jetzt einen Tipp von dir? Sind Hierarchien in der Küche nötig oder kann man das auch anders lösen? Hast du da eine Meinung zu?
Ja, eine kleine Meinung. Ich glaube, die Hierarchien, die wir damals hatten, die haben vielleicht damals funktioniert. Ich würde viel mehr heutzutage mit Verantwortungsbereichen arbeiten. Also gerade in Bezug auf die jüngeren Menschen. Die jüngeren Menschen, die wollen gerne etwas Bedeutsames machen. Die wollen gerne Verantwortung nehmen und bedeutend sein. Und das funktioniert meiner Meinung nach ganz gut oder hat bei mir damals immer ganz gut funktioniert, wenn ich Verantwortung übertragen habe und Bereiche in Verantwortungsbereiche geteilt habe.
Warst du also ein guter Chef?
Das müssten wir mal die Jungs und Mädels fragen von früher.
Was ist ein guter Chef? Besser so gefragt.
Ich glaube, dass da einige Dinge ganz gut gelaufen sind. Ich bin auch mega dankbar heute noch, dass ich meine Mentoren hatte damals. Ich hatte damals zwei ganz, ganz wichtige Menschen, die mich geführt haben. Als ich gerade frisch von der Hotelfachschule kam, dachte ich, ich wäre King Karl und könnte jetzt in jede Küche und bin da die beste Führungskraft. Nee, ich wurde erstmal ganz gepflegt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das war übrigens in Frankfurt. in dieser Küche. Und da bin ich mega dankbar drüber, dass ich einmal das Feedback von den Mitarbeitern damals bekommen habe, dass die gesagt haben, hey Markus, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen. Und diese beiden Mentoren, die mich halt gefördert und gefordert haben. Und dadurch habe ich gelernt, finde ich, dass man den Menschen zuhört, dass man nicht nur zuhört mit dem Ohr, sondern auch mit dem Auge, dass man sich auf die Menschen fokussiert, mit denen man gerade redet, und dass man halt auch auf Augenhöhe mit denen spricht. Ich meine, das sind jetzt alles so Floskeln, die hört man jetzt überall. Wertschätzung auf Augenhöhe, Respekt und so weiter.
Anfassen haben wir in einem Podcast von dir gehört, so an den Arm.
Ach so, ja. Ja, natürlich.
Oder einen kleinen, so eine Ghetto-Faust oder sowas.
Ja, eine Ghetto-Faust. Das ist dann, wenn die Menschen Berührung brauchen, ja, das ist dann ein Zeichen für die von Wertschätzung. Mhm. Und ich finde, das sind dann so Dinge, die darf man nicht nur als Floskel verstehen, sondern sollte man wirklich versuchen zu üben. Weil richtig zuzuhören, sich darauf zu fokussieren und alles andere auszublenden, das merkt der andere gegenüber ja auch, ob ich ihm gerade wirklich richtig zuhöre. Und das ist dann auch ein Zeichen von Wertschätzung.
Ja.
Und das sind für mich Dinge, die jeder Chef eigentlich aus dem FF können sollte. Ja.
Also muss ich deiner Meinung nach, braucht jeder irgendwie einen guten Mentor, und in dem Leadership-Gedanken muss sich einfach was verändern? Oder siehst du noch andere Sachen, die sich in der Zukunft der Branche verändern müssen, damit es schöner, besser und erfolgreicher für uns alle wird?
Was noch wichtig ist, finde ich, wenn man nahbar und authentisch ist, und diese Fehlerkultur ist ja oft bei uns, da hatten wir gerade drüber gesprochen mit der Käseplatte und dem Azubi, einfach eine vernünftige Fehlerkultur implementieren, in der nicht jeder gleich an Pranger gestellt wird, wenn er eine Käseplatte verbremst, sondern dass dann darüber gesprochen, meistens wissen es die Menschen ja selber, wenn die Mist gemacht haben. Und dann spricht man darüber, sagt, hey, alles klar, weißt du selber, ne? Machst du nächstes Mal besser. Mhm. Und dann ist es gut.
Das hatte ich witzigerweise in dem Podcast mit dem Christian Hensler. Christian, wir erwähnen dich heute ziemlich oft, wenn du das hörst. Und zwar stellt er seinen Mitarbeitern immer nur die richtigen Fragen. Halt, was meinst du, was hat an dieser Käseplatte jetzt nicht gestimmt? Und dann kommt man ganz schnell auf die Lösung.
Ja.
Ich glaube, das ist ein guter Tipp.
Er ist ja auch so ein kleiner Coaching-Ansatz.
Ja.
Ich glaube aber, wir sollten das Wichtigste, was wir in unserer Branche tun müssen, ist einfach, dass wir an unserem Mindset arbeiten müssen. Dass wir so ein Pack-an-Gedanken bekommen. Also, dass wir wirklich anfangen, Gas zu geben und aus diesem Jammern und aus diesem Mimimimimi rauskommen. Ja, wir hören ja viel Jammer und Gemecker und ach, es geht nicht und das ist so schwierig und so weiter. Ja, klar ist alles schwierig, aber wir müssen uns selber einfach mal vernünftig hinstellen, an die Hände packen, nicht gegenseitig übereinander meckern und motzen und einfach mal wirklich an die Herausforderung rangehen. Und das mit Engagement und mit Energie und mit positiver Energie. Und dann, glaube ich, ja, kann es auch was werden mit uns.
Cool, das war doch ein wunderschöner Abschlusssatz. Ich danke dir, Markus, für den Termin hier bei dir zu Hause.
Ja, vielen Dank.
Hat also Spaß
gemacht. Wie gesagt, es war, ich fühle mich mega geehrt, dass ich in eurem Podcast durfte. Und vielen, vielen lieben Dank.
Gerne und viel Erfolg für deinen Podcast.
Dankeschön.
Ja, liebe Community, wenn ihr noch Wünsche, Anregungen und Fragen habt, bitte schreibt uns wie immer auf 2zutisch@gastromatik.de.